Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 13. und 14. Dezember einführen. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert in D-Dur für die linke Hand von Maurice Ravel, das erste Klavierkonzert in Des-Dur von Sergei Prokofjew und die erste Sinfonie in G-Moll von Peter Tschaikowski. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Vitali Alexejenuk. Der Solist ist Boris Geldburg. Klavierkonzerte für die linke Hand sind eine ganz besondere Gattung und, wie man vielleicht gut verstehen kann, eine sehr seltene Gattung. Der Grund ihrer Entstehung ist eher makaber, nämlich im Ersten Weltkrieg haben gar nicht wenige Pianisten, die daran teilnehmen mussten, einen Arm verloren und konnten dann eben nur noch mit einer Hand Klavier spielen. Mal war es der rechte, mal war es der linke. Der Pianist Paul Wittgenstein, Bruder des berühmten Philosophen Ludwig Wittgenstein, hat im Krieg seinen rechten Arm verloren im Ersten Weltkrieg und konnte dann eben nur noch mit der linken Hand spielen. Aber er wollte seine Pianistenkarriere nicht aufgeben. Und da er doch ziemlich reich war, hat er dann einfach bei Komponisten Werke in Auftrag gegeben, Solostücke und Klavierkonzerte für die linke Hand. Einer der Komponisten, der einen Auftrag erhielt, war Maurice Ravel. Und Maurice Ravel war sowieso gerade damit beschäftigt, ein Klavierkonzert zu schreiben, allerdings für zwei Hände, das berühmte Konzert in G-Dur. Und er hat dann angefangen, an zwei Klavierkonzerten gleichzeitig zu arbeiten, eben an dem für die linke Hand und an dem für zwei Hände. Und das fand er wohl selber außerordentlich inspirierend. Es ist wahrscheinlich in der Musikgeschichte auch ein seltener Fall, dass ein Komponist gleichzeitig an zwei Klavierkonzerten arbeitet. Diese Stücke sind nun so verschieden, wie sie nur sein können. Das Konzert in G-Dur, sehr entspannt, sehr fröhlich, sehr lyrisch. Das Konzert für die linke Hand dagegen sehr düster, sehr dramatisch, sehr effektvoll natürlich auch, aber ein ziemlich schwerer Brocken. Ravel gelingt es wirklich, diese linke Hand, die da alleine spielt, so klingen zu lassen, als seien es zwei Hände. Das heißt, der Pianist hat mit seiner linken Hand die ganze Klaviatur zur Verfügung. Zu dem Zweck muss er sich auch etwas anders hinsetzen als gewöhnlich, also mehr so seitlich eben am Klavier sitzen, damit er dann auch mit der linken Hand ganz leicht in die oberen Regionen kommt. Natürlich sind dann alle fünf Finger sehr beschäftigt und es gibt viele große Sprünge vor allen Dingen zu bewältigen und auch eine Technik, die Ravel gepflegt hat, dass eben diese linke Hand dann Melodie und Begleitung gleichzeitig spielt, also die Melodie dann mit dem Daumen und die anderen Finger spielen Begleitung. Es hat einen sehr effektvollen Klang, aber ist eben gar nicht leicht auszuführen. Das Orchester ist auch sehr beschäftigt in diesem Stück. Es ist auch relativ groß besetzt. Es gibt auch viele Passagen, die nur dem Orchester allein gehören. Als Gegengewicht natürlich auch Passagen, wo nur der Pianist spielt. Und ein richtiger Dialog kommt eigentlich nur an wenigen Stellen auf. Aber das merkt man gar nicht, weil der Fluss der Musik, die dramatische Entwicklung, so überzeugend ist, so beeindruckend, dass dann eben doch Klavier und Orchester bei der Darstellung dieser Dramaturgie eine Einheit bilden. Es geht los auf ganz besondere Weise, nämlich mit einem Solo für Kontrafagott. Auch etwas, was es so gut wie nirgendwo sonst gibt. Das Kontrafagott, noch eine Oktave tiefer als das gewöhnliche Fagott, hat so fast einen etwas urweltlichen Klang, also in der allertiefsten Basslage. Es wird noch dazu nur begleitet von den Kontrabässen. Also am Anfang hört man wirklich zunächst mal so ein Gegrummel. Und aus diesem Gegrummel schält sich dann doch eine Melodie heraus, die aber eben von dem Kontrafagott vorgetragen wird. Ganz allmählich kämpft sich die Musik dann in die Höhe. Es tritt die Bassklarinette hinzu, dann die Hörner, dann auch die höheren Streicher. Und bis zum Klaviereinsatz hat sich dann schon ein ziemlich massiver Orchesterklang entwickelt. Der Pianist, der steht aber keineswegs zurück. Der spielt dann zunächst mal auch eine Art Kadenz, die so an Komplexität durchaus mit dem Orchestersatz aufnehmen kann. Dann wird der Klaviersatz eher lyrisch, das Tempo ist aber immer noch ruhig und steigert sich dann allmählich und es kommt ein großer Allegro-Satz, in dem Ravel seine Jazz-Erfahrungen benutzt hat. Da hört man sehr deutlich Anklänge eben an das, was man damals vom Jazz kannte. Das war so um 1930, als doch schon einiges aus Amerika nach Europa hinübergekommen war. Und Ravel war ja immer sehr interessiert. Er hat auch selber eine Amerikareise gemacht und dann eben das, was er gehört hat, dann für sein Klavierkonzert verwendet. Das ist aber natürlich alles trotzdem auf Ravels Art, das heißt mit außerordentlich erlesener Harmonik und mit auch ansonsten ganz raffinierter Satzkunst, wo dann auch sehr oft mehrere Melodien gleichzeitig erklingen und alles so in mehreren Schichten auch komponiert ist. Nach dem Schluss dieses Allegro-Satzes gibt es eine große Klavierkadenz, wo der Pianist minutenlang nur alleine spielt. Die ist so ungefähr das Höchste, was man an Virtuosität mit der linken Hand überhaupt erreichen kann. Also sehr, sehr schnelle Figurationen und noch dazu muss man aber in der Lage sein, gleichzeitig wunderschöne Melodien zu gestalten. Das ist wirklich ein Fest, wenn man das hört. Man kann es kaum glauben, dass die linke Hand allein fähig ist, so eine reiche, komplexe Musik zu gestalten. Der Schluss gehört dann aber doch beiden zusammen, sowohl dem Orchester als auch dem Klavier. Und er ist zwar in Dur, aber dieses Dur hat immer so etwas Doppelbödiges in dem Konzert, weil es eben auch viele Noten gibt, die dann nicht so recht zur D-Dur-Tonleiter passen wollen. Das ist auch eine Praxis, die Ravel aus dem Jazz kannte, die sogenannten Blue Notes, die also in der Intonation dann abweichen von der diatonischen Tonfolge. Und es ist ein Stück, was dem Pianisten Paul Wittgenstein, der es ja in Auftrag gegeben hatte, dann offenbar doch nicht so ganz die große Freude gemacht hat. Er fand das sehr gewöhnungsbedürftig. In der Uraufführung hat er dann auch einiges eigenmächtig verändert. Da ist aber Ravel richtig böse geworden und hat ihm das für zukünftige Aufführungen untersagt, auch nur eine Note an seinem Stück zu ändern. Aber irgendwann hat sich dieses Stück dann doch auch bei anderen Pianisten durchsetzen können, nachdem die zu Anfang eigentlich alle ein bisschen gefremdelt hatten damit. Es war eben nur für die linke Hand und sehr schwer und etwas ungewöhnliche Musik. Heute ist es ein Glanzstück, auch für Pianisten, die zwei Hände haben natürlich, die können dann ihre rechte Hand die ganze Zeit mal Pause machen lassen und die linke dann eben kann sich richtig austoben. Nach diesem großartigen Stück kommt noch ein Klavierkonzert, diesmal wirklich für zwei Hände, das erste Klavierkonzert in Des-Dur von Sergei Prokofjew. Des-Dur, eine Tonart, die eigentlich in Orchesterstücken, Symphonien, Konzerten so gut wie nie vorkommt. In Solostücken schon eher. Sie wurde eigentlich so ein bisschen durch Frédéric Chopin in die Musik eingeführt, von dem es einige wunderbare Stücke in Des-Dur gibt, aber eben überwiegend Solostücke. Prokofjew war da ganz mutig und hat diese komplizierte Tonart dann auch fürs Orchester benutzt. Die hat 5b als Vorzeichen, ist relativ schwer zu lesen. Und es ist auch so, dass schon eigentlich nach wenigen Minuten Prokofjew dieses Des-Dur dann auch aufgibt. Sämtliche 5bs werden gestrichen und die Musik wechselt dann nach C-Dur, der einfachsten Tonart, ohne Vorzeichen. Das ist aber noch nicht das Ende. Nämlich, wo er schon mal 5bs hatte, hat Prokofjew dann auch in dem Andante-Abschnitt, der den Mittelteil dieses Konzerts bildet, 5 Kreuze verwendet. Da muss man sich dann ganz schnell umstellen von Bs auf Kreuze. Alles so für die Augen gar nicht so einfach. Aber als Prokofjew das Stück schrieb, war ja durchaus noch so ein junger Mann, der auch ein bisschen provozieren wollte. Das ist ihm mit dem ersten Klavierkonzert auch gelungen. Das Publikum wusste gar nicht richtig, was es davon halten sollte. So eine Art Musik hatte es noch nie gehört. Eine Musik, die sehr stark auf den Rhythmus baut, die sehr fremdartige Harmonien verwendet und die auch das Klavier auf eine Art behandelt, die nicht so ganz gewöhnlich war. Das muss zum Beispiel sehr oft in der allerhöchsten Lage spielen. Das war damals gerade erst möglich geworden, weil die Klaviere allmählich einen Tonumfang besaßen, der eben auch in die allerhöchsten Regionen reichte. Und das hat Prokofjew hier sehr stark ausgenutzt. Das ist immer noch, wenn man laut spielt, so ein etwas klirrender Klang, wenn man da ganz in den oberen Regionen sich aufhält, aber eben auch ein sehr charakteristischer Klang und ein Klang, mit dem man mühelos gegen das ganze übrige Orchester ankommt. Also ist gar kein Problem, sich da mit diesen klirrenden Klängen durchzusetzen, ganz egal, wie massiv die übrigen Instrumente dann spielen. Das Klavierkonzert ist relativ kurz, dauert nur so eine Viertelstunde, aber erkennbar sind trotzdem vier Sätze, ein Allegro-Satz, ein Andante, ein Scherzo und ein Finale, was aber eigentlich auf den ersten Satz zurückgreift. Also es ist, wenn man so will, gleichzeitig ein viersätziges Werk als auch ein einziger großer Sonatensatz mit Exposition, Durchführung und Reprise. Das war ja eine Technik, die es auch schon bei Franz Liszt gab in seiner berühmten Klaviersonate in H-Moll, dass man ein Stück gleichzeitig wie eine Sonate baut, aber auch wie ein viersätziges Werk. Prokofjew war mit diesem ersten Klavierkonzert allmählich dann doch erfolgreich, nachdem es zu Anfang schwierig geworden war. Und er hat das Stück später auch immer geschätzt und betrachtet als seine erste vollgültige Orchesterkomposition. Er hat dann ja noch zahlreiche weitere Werke geschrieben für Klavier und Orchester, aber dieses erste Klavierkonzert hat immer so einen besonderen Platz auch bei ihm selbst bewahren können. Die erste Symphonie von Peter Tschaikowski entspricht nicht so ganz dem Bild, was man vom Symphoniker Tschaikowski hat. Er hat ja 6 Symphonien geschrieben, von denen eigentlich nur 3 richtig berühmt sind, nämlich die 3 letzten, die 4., 5., 6., die auch wirklich etwas abweichen von den 3 ersten. Diese letzten Symphonien, die beim Hörer so großen Anklang finden, die sind sehr, sehr emotional, sehr dramatisch, sehr tragisch auch. Die ersten 3 sind demgegenüber sehr viel entspannter, orientieren sich viel stärker an klassischen Modellen, ohne dass man sie als konventionell bezeichnen könnte. Tschaikowski war ja ein großer Verehrer von Mozart. Das widerspricht auch so ein bisschen dem gängigen Bild, was man von diesem Komponisten hat, wo man denkt, na ja, er ist ja eben doch ein Vollblut-Spätromantiker. Aber nein, Tschaikowski hat sich beim Komponieren immer wieder an Mozart orientiert und in der ersten Symphonie ist ihm das auch wirklich gelungen, einen Orchestersatz zu schreiben, der sehr durchsichtig ist, sehr transparent, eben auch ohne große Verwicklungen, einfach sehr, sehr schöne Musik, sehr einfallsreiche Musik, die das Gemüt auch nicht allzu sehr belastet und eben wirklich auch ein bisschen im Geist Mozarts gehalten ist, obwohl es auch in anderer Hinsicht ein sehr romantisches Werk ist. Es trägt den Untertitel Winterträume und wenn man so sich vorstellt, den russischen Winter, der ja auch seine gemütlichen Seiten hat, also keineswegs nur kalt und grimmig ist, sondern eben auch seine Freuden zu bieten hat, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Das ganze Stück wird so von einer sanft melancholischen Stimmung getragen, so ein bisschen als ob man aus der warmen Stube hinausschaut und draußen fällt so ein leichter Schnee und hüllt die ganze Landschaft in Weiß ein. Das ist schon beim ersten Satz so, dass man das Gefühl hat, man hat so eine Winterlandschaft, die man vielleicht mit einem Schlitten so durchmisst und es gibt auch immer wieder was Neues zu sehen, aber man selber ist doch eigentlich gut und warm eingepackt im Pelzmantel und wird von der Kälte jetzt auch eigentlich gar nicht gequält, sondern genießt eben diesen winterlichen Anblick. Das setzt sich dann im zweiten Satz fort. Dieser zweite Satz, ein langsamer Satz, nimmt dann auch Bezug auf die russische Volksmusik. Da gibt es einige Melodien, die doch sehr stark nach Volksthemen klingen. Das hat Tschaikowski ganz bewusst eingesetzt. Der dritte Satz ist ein Scherzo, was ursprünglich in einer Klaviersonate stand von Tschaikowski, was er dann in ein Orchesterstück transformiert hat auf sehr gelungene Weise. Dieses Scherzo hat ein Trio, wo man schon den Ballettkomponisten Tschaikowski spürt, so eine Art Walzer, sehr elegant, sehr charmant. Der letzte Satz ist der einzige, der ein bisschen dramatischer ist. Da gibt es dann wieder eine düstere, langsame Einleitung, aber die hält nicht lange vor. Stattdessen kommt ein Hauptsatz in Dur, der dann auch Gebrauch macht von ganz viel Kontrapunkt. Das hatte Tschaikowski vorher in den anderen Sätzen noch nicht getan, aber hier gibt es dann Passagen, die manchmal ein bisschen auch wie Fuge klingen, aber gar nicht akademisch, sondern auch sehr, sehr fantasievoll und sehr schön zu hören. Diese erste Symphonie ist eigentlich ein rundum erfreuliches, schönes Stück. Die Melancholie, die sich auch darin findet, die hat sozusagen gerade den richtigen Grad, dass sie nicht drückend wird oder belastet, sondern eine sehr angenehme Art von Melancholie, eben wie sie ein schöner Wintertag so zu bieten hat. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 13. Dezember um 19 Uhr, und am Sonntag, den 14. Dezember um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.